Heute bei «Apropos» ein Verfassungsjubiläum. Schon wieder. Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über die Alpen wiesen. Berge. Das Paragetli zum 1. August. Aromat, Rivella, Sevilla. Und unsere Demokratie. Abstimmungen, Wahlen, das Bundeshaus, Gemeindeversammlungen. Im letzten September haben wir die Erfindung der modernen Schweiz gefeiert. Die erste Bundesverfassung von 1848. Wir haben apropos eine mehrteilige Serie zur Entstehung der Verfassung gemacht. Die Entstehung war ziemlich abenteuerlich. Der Bundeshausdoktor Markus Häfliger hat uns damals durch die Entstehungsgeschichte begleitet. Er war ein ziemlich begeisterter Reiseführer.
Vergiss Netflix. Die Entstehung der Verfassung von 1848 ist mindestens so spannend wie House of Cards.
Und jetzt steht er wieder bei uns im Studio. Und wir feiern wieder ein Jubiläum von unserer Verfassung. Es ist fast ein wichtiger Geburtstag. Warum das so ist, das erklärt uns jetzt Markus. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Markus.
Hoi Philipp. Rocken wir unsere Verfassung?
Schon wieder. Markus, ich bin ein bisschen verwirrt. Wir haben ein riesiges Brimborium veranstaltet zur Entstehung der allerersten Bundesverfassung 1848. Der Bund hat auch ein riesiges Brimborium veranstaltet. Es hat Ausstellungen gegeben, einen Festakt.
Eine neue Fassade am Bundeshaus oder eine verschönerte Fassade am Bundeshaus.
Und trotzdem stehen wir jetzt wieder da. Warum denn?
Ja, also die Verfassung von 1848, das ist natürlich ein absolut historischer Moment. Der Big Bang von der Schweiz war das, wo die moderne Schweiz, so wie wir sie kennen, als einigermaßen einheitlicher Staat erst entstanden ist, aus 25 unabhängigen, souveränen Kantonen. Und das haben wir ja das letzte Jahr wie das 175 Jahr-Jubiläum von dem gefeiert. Aber damit die Schweiz wirklich eine Art so geworden ist, wie wir sie heute kennen, hat es wie nochmal einen zweiten Akt gebraucht, eine Art eine zweite Gründung. Und der Zufall will es, dass die zweite Gründung jetzt genau heute wir ein Jubiläum von dieser feiern. Weil das ist nämlich 1874 passiert. Also das Vierteljahrhundert nach der ersten Verfassung hat man sie neu geschrieben, total revidiert. Und genau heute vor 150 Jahren hat das Schweizer Volk dieser zweiten total revidierten Bundesverfassung zugestimmt.
Also auch am Freitag, am 19. April. Und um das geht es genau heute, um die erste grosse Verfassungsänderung. Markus, sind die Leute mit der Verfassung von 1848 nicht zufrieden gewesen?
Die Verfassung von 1848 hat viele Fortschritte gebracht, oder? Sie hat, wie gesagt, die Schweiz vereinheitlicht. Sie hat ein recht breites Wahlrecht gegeben, nur den Mann halt, aber immerhin. Aber es hat auch gleich Unmut gegeben, weil in dieser demokratischen Schweiz, wo wir so stolz drauf sind, hat sich gleich eine Art eine Oligarchie herausgebildet, eine Art so eine Geldaristokratie. Es hat wenige Leute gegeben, die extrem dominant gewesen sind. Also die bekannteste Figur war der Alfred Escher gewesen. Eine wahnsinnig wichtige Figur, man kann sagen eine Jahrhundertfigur, die ganz viel gemacht hat für die Entwicklung der Schweiz, aber er hat auch unglaublich viel Macht in seinen Händen konzentriert. Also er ist zeitweise gleichzeitig, muss ich das einfach vorstellen, Nationalrat gsi, Regierungsrat vom grössten Kanton Zürich. Er ist Gründer und Chef von der Credit Suisse gsi, von der Rentenanstalt, das wäre heute Swiss Life, hat mehrere Bahnen gegründet und geleitet, DTH noch gegründet und so. Und die viele wirtschaftliche und politische Macht hat er zum Teil gleichzeitig gehabt. Und das Wahlrecht und auch die ganzen politischen Verhältnisse sind auch so gewesen, dass Leute wie der Escher nicht nur selber viel Macht hatten, sondern dann auch noch alle anderen Ämter also so mit Leuten ihres Vertrauens können besetzen. Und man hat die Leute darum wie der Escher die Bundesbarone genannt oder eben die Geldaristokraten. Und das hat immer mehr zu Unmut geführt. Weil wir dürfen nicht vergessen, in dieser Zeit hat sich auch die Schweiz wirtschaftlich entwickelt. Es sind neue Gesellschaftsschichten wirtschaftlich aufgestiegen, Gewerbler, Bauern sind selbstbewusster geworden. Es hat irgendwie neue Schichten gegeben, so Mittelstand, würde man heute sagen, neue Beamte, Pfarrer, Lehrer sind wichtiger geworden, Ärzte und so weiter. Solche Geschichten, die haben einfach gefunden, es kann nicht sein, dass da ein paar wenige von den freisinnigen Parteienfamilien eigentlich alles dominieren. Wir können zwar alle 3 Jahre den Nationalrat wählen, es war damals, glaube ich, noch 3 Jahre der Rhythmus gewesen, aber zwischendrin haben wir eigentlich nichts zu sagen und wer da überhaupt gewählt wird, das tun dann auch so ein paar mächtige, mehr oder weniger in Hinterzimmergesprächen untereinander ausjassen. Und dann ist so der Unmut in diesen so 20 Jahren, etwa nach der Gründung von der Schweiz, von der 1848er Schweiz, ist einfach immer grösser geworden.
Es sind ja viele Sachen gar nur die nationalen Regeln gewesen, glaube ich, oder?
Ja, also die Schweiz von 1848, die hat schon eine starke Vereinheitlichung gebracht. Aber einfach ein sehr krasses Beispiel, das Militär zum Beispiel, die Armee, ist sehr stark kantonal geregelt gewesen, oder? Also die Kantone sind zuständig gewesen für die Rekrutierung und Ausbildung und Bewaffnung von ihren Truppen sehr stark. Es hat auch noch nicht eine nationale Handels- und Gewerbefreiheit gehabt. Dann hat es auch Sachen gegeben, die einfach schlicht überhaupt nicht staatlich geregelt gewesen sind, zum Beispiel die Eheschliessungen, das war bei den Kirchen, es hat keine Zivil-Ehe gegeben. Zivilstandsregister sind von den Pfarrern geführt worden. Also es war einerseits noch viel Macht bei den Kantonen und viel Macht war noch bei den Kirchen und gar nicht beim Staat. Also der Bundesstaat, der 1848 gegründet worden ist, war zwar ein Quantensprung im Vergleich zu vorher, aber er ist immer noch sehr schwach gewesen, wenn wir ihn mit heute vergleichen.
Mm. Er hat halt noch gewisse Bevölkerungsgruppen einfach auch schlichtweg diskriminiert.
Also ein ganz dunkler Tolken in der Geschichte der Schweiz ist die Diskriminierung der Juden. Das müssen wir gerade im heutigen Umfeld sagen. Die Schweiz hat eine sehr antisemitische Geschichte. Wir haben in der Schweiz nicht nur ein importierten Antisemitismus, sondern auch sehr einen schweizerischen Antisemitismus, der sich in diesen ersten Jahrzehnten sehr stark zeigt. Also bei der 1848er Verfassung sind die Juden haben nicht die gleichen Rechte gehabt wie die Christen, auch wenn sie Schweizer gewesen sind. Also einfach ein Beispiel, sie haben sich nicht dürfen frei ihren Wohnort wählen. Die Judendiskriminierung ist, man muss sagen, unter dem Druck vom Ausland, in einem ersten Schritt schon 1866 punktuell ein bisschen abgeschwächt worden. Also es hat eine Verbesserung für die Juden. Aber wirklich gleichgestellt den Christen sind die Juden erst mit dieser zweiten Verfassung von 1874 geworden.
Du hast vorhin gesagt, die Leute, also so der neue Mittelstand hat sich gestört oder einen Bundesbaron. Hat es dann auch eine ähnliche Kritik im Inland an der Diskriminierung der Juden gegeben?
Da bin ich jetzt zu wenig Spezialist. Da hat es schon teilweise Kritik gegeben. Schon 1848 hat das zum Teil Kritik gegeben. Aber wie die Kräfte, die die Juden wollten gleichstellen, die sind damals unterlegen. Und es hat dann auch wirklich den Druck vom Ausland gebraucht, damit die Schweiz die Diskriminierung aufgehoben hat. Zum Teil haben ausländische Staaten gewisse Staatsverträge mit der Schweiz nicht ratifiziert, weil die Schweiz die Juden mehr diskriminiert hat als die, zum Teil die europäischen Monarchien.
Was es 1848 auch noch nicht gegeben hat, ist etwas vom Wichtigsten für uns überhaupt heute in der Schweiz, die direkte Demokratie.
Genau, es hat zwar eine Art von Volksabstimmung gegeben, nämlich immer, wenn man die Verfassung geändert hat, aber das Referendum gegen Gesetz hat es nicht gegeben. Es hat es aber schon gegeben in einzelnen Kantonen. Die einzelnen Kantone haben seit den 1830er Jahren angefangen zu experimentieren. Es hat ein sogenanntes Volksveto gegeben, erste so Gesetzesreferenden und immer mehr Kantone haben das auf kantonaler Ebene angefangen einzuführen. Und das ist so wirklich ein klassisches Beispiel für das, was man das föderale Labor nennt. Oder dass in der Schweiz häufig so neue politische Ideen von unten kommen. Ein, zwei Kantone probieren es auf, andere schauen es ab und irgendwann wird es dann auch auf Bundesebene eingeführt. Und genau so war es mit diesen direktdemokratischen Instrumenten gewesen. So ab den 1860er Jahren hat sich in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz, so Ost- und Nordschweiz, so eine eigentliche demokratische Bewegung bildet, die gesagt haben, wir wollen nicht nur irgendwie alle drei Jahre den Nationalrat wählen, schon die Ständeräte haben die meisten Kantone nicht können wählen, die Bürger, weil das haben das Kantonsparlament gemacht. Also das lange nicht, wir wollen Mitsprache, wir wollen auch abstimmen. Und da hat es Demonstrationen gegeben, neue Gruppierungen sind gegründet worden, so Bildungsverein, hunderte Vereine haben sich gegründet in wenigen Jahren, wo so bildungsbürgerliche Vereine waren, sind, die sich mit so Fragen beschäftigt haben. Es haben auch verschiedene Zeitungen massiv gekämpft für das. Also gerade so die Presse war ein wichtiger Player gewesen. Da können wir auch mit ein bisschen Stolz sagen, dass zwei Zeitungen, die heute zum Tamedia-Universum gehören, nämlich der Bund in Bern und der Landbot in Winterthur, zwei sehr wichtige Player gewesen sind, weil die Redaktoren hatten, die wirklich, sind auch damals ja noch eine Mischung von Journalisten und Politik, die wirklich sich auf vorderster Front ins Zeug gelegt haben, dass eben direktdemokratische Elemente eingeführt wird, dass das Referendum kommt. Und sie haben da gekämpft gegen die Bundesbarone, Leute wie der Escher, der Alfred Escher, der heute auf einem Riesendenkmal vor dem Zürcher HB steht. Die haben das nicht wollen, weil sie das Gefühl hatten, ja, schon Demokratie, aber es ist dann gleich gut, wenn wir eigentlich einfach den Entscheid fällen und das Volk wählt uns einfach ins Parlament. Aber wir wissen dann eben schon, was für die Entwicklung der Schweiz richtig ist.
Was sind die entscheidenden Strömungen bei dieser demokratischen Bewegung? Woran haben sie sich bedient?
Die Frage haben wir am Joe Lang gestellt. Er ist bekannt als ehemaliger Nationalrat der Grünen. Er ist aber auch Historiker, der sich auf das 19. Jahrhundert spezialisiert hat. Und er hat ja vor nicht allzu langer Zeit ein Buch herausgegeben zum Thema Demokratie in der Schweiz.
Die direktdemokratischen Instrumente haben historisch zwei Grundlagen. Die Landsgemeindetradition und die Französische Revolution. Die Landsgemeinde hat eine breite Partizipation bedeutet. Im französischen Verfassungsprojekt haben Freisinnige konkrete Vorschläge wie Referendum oder Initiative gefunden. Diese Rechte haben im Unterschied zur Landsgemeinde auf den Grundsatz von persönlicher Freiheit und politischer Gleichheit gebaut.
Demokratie ist ein grosses Thema bei mir schon lange. Was ihn auch sehr beschäftigt, schon immer, ist der Einfluss der Kirche auf die Geschichte der Schweiz und überhaupt. Und auch der Einfluss der Kirche, das ist wieder der zweite grosse Block, wo die Leute sich gestört haben daran nach 1848. Wie genau?
Also so der Konflikt in dem 19. Jahrhundert zwischen progressiven Kräften, die haben wollen, quasi der Staat gegen den Einfluss der Kirche durchsetzen, das hat ja schon 1848 eine wichtige Rolle gespielt. Also die das mehr wissen wollen, sollen vielleicht die Podcasts hören, die wir im letzten September gemacht haben. Oder das Stichwort ist der Sonderbund, wo quasi die katholischen Kantone im Sonderbund sich gewehrt hat gegen die Schaffung der modernen Schweiz. Dann haben die Katholiken verloren 1848, den Ersten Krieg, und dann bei der Verfassung haben sie auch verloren. Und der Konflikt war nachher mit dem nicht gelöst gewesen, sondern er hat sich zugespitzt. Weil die katholische Kirche hat in den Folgejahren wie eine Art versucht, so eine Gegenaufklärung durchzusetzen. Und sie hat ihre Gangart laufend verschärft. Und auf der anderen Seite haben die Kirche kritische Kräfte in der Schweiz, die progressiven, reformierten wie Katholiken, wollen den Einfluss der Kirche zurückdrängen. Also, wir können da vielleicht zwei, drei Beispiele geben, oder? Die Schulbildung war zum Teil stark auch noch in kirchlicher Obhut gewesen. Zum Beispiel staatliche Zivilstandsregister hat es nicht gegeben. Die haben die Kirche geführt, die Friedhöfe sind von der Kirche kontrolliert worden und so weiter. Also, die progressiven Kräfte wollen den Einfluss der Kirche zurückdrängen, Trennung von Kirche und Staat durchsetzen, und gegen das hat sich die Kirche gewehrt. Also die katholische, die römisch-katholische Kirche, muss man präzisieren. Und 1870 ist es wie zum krassesten Ausdruck von dem gekommen, von dem Konflikt, wo dann der Papst noch seine Unfehlbarkeit erklärt hat. Oder das ist so das totale Gegenmodell gewesen zu dem, was die progressiv-demokratisch-radikalen Kräfte in der Schweiz eigentlich wollen. Und die Kirche oder der Konflikt mit dieser Kirche, das war auch wie ein bisschen so der Turbocharger gewesen, auch von dieser Reformbemühungen, oder? Wie heute, oder? Wir sehen das ja auch. Ich finde, es gibt so gewisse Parallelen, wie gerade so heute auch die Abgrenzung zum Islam für gewisse Leute wie eine Art verstärkt ihres Gefühl als Teil vom Westen und vom Abendland. Und da war es wie auch gewesen, dass das emotionale Moment, so die Ablehnung von dem Einfluss von der katholischen Kirche, die hat wie auch Massen mobilisiert, zusätzlich.
Und man muss sagen, der Papst in Rom, der unfehlbare Papst in Rom, hat überhaupt keine Freude gehabt an der Schweiz.
Irgendwo hat er die Schweiz als Synagoge des Satans bezeichnet. Und das hat dann ja dazu geführt, dass der Bundesrat auch die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan abgebrochen hat, der päpstliche Botschafter, den Nunzius aus der Schweiz, ausgewiesen hat. Also das ist alles in dem Vorfeld von dieser Verfassungsrevision, hat sich der Konflikt, neben dem Konflikt mit den Bundesbaronen, auch der Konflikt mit der katholischen Kirche massivst zugespitzt.
Also auch hier sieht man, der grösste Druck kommt meistens auch von aussen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Wobei eigentlich war da ja nicht Druck aus dem Ausland, wo die Schweiz zum Handeln gezwungen hätte, sondern der Druck aus dem Ausland hätte in der Schweiz eine Art Gegendruck provoziert. Es hat allerdings noch einen weiteren externen Faktor gegeben. Zufälligerweise ist 1871 noch der deutsch-französische Krieg ausgebrochen. Und die Schweiz hat Angst gehabt, dass der auf die Schweiz übergreifen könnte. Sie hat die Westgrenze besetzt mit der Armee unter einem General Herzog. Und dort hat man gesehen, dass die Armee, wo, das haben wir vorher gesagt, das sind kantonale Truppen gewesen, die dann da aufgeboten worden sind. Das ist ein Desaster gewesen. Oder man hat gesehen, die Armee ist absolut nicht kriegstauglich. Die Kantone haben sich überhaupt nicht gekümmert um das. Und dann hat man auch gemerkt, da müssen wir etwas machen. Wir müssen das zentralisieren. Und auch für das hat es logischerweise eine Verfassungsrevision gebraucht.
Also wir fassen mal zusammen. Wir haben den Streit mit den Bundesbaronen. Wir haben den Kampf um direktdemokratische Rechte. Wir haben die Kirche, die ein grosses Problem ist. Wir haben die Armee, die aus kantonalen Truppen besteht und ein bisschen peinlich ist. In der letzten Serie, die wir gemacht haben, über die Verfassung 1848, haben wir wie können Verfassungsväter aufzählen. Ochsenbein zum Beispiel. Hat es 20 Jahre später auch so Leute gegeben, die dann gekommen sind und gesagt haben, hey, jetzt machen wir das alles neu? Oder ist das ein bisschen anders gewesen?
Es ist weniger klar, kann man da irgendwie das auf 10 oder 20 Personen reduzieren. Es hat natürlich auch da wichtige Leute gegeben. Wir haben ein paar Journalisten erwähnt, eben den Florian Gengel, der beim Bund war, den Salomon Bleuler, Chefredakteur vom Lampo zum Beispiel. Dann hat es Leute gegeben wie den Karl Bürkli, ein früher Sozialist aus Zürich, Simon Kaiser aus Solothurn und so. Es hat Leute gegeben, noch weitere, die teilweise aus der freisinnigen Parteienfamilie rausgekommen sind, zum Teil so, was man heute als linksfreisinn würde bezeichnen. Dort sind so Leute gewesen, dann aber auch außerhalb von dieser freisinnigen Parteienfamilie. Es hat viel gegeben, aber es gibt nicht so einen klaren Leader. Die Revision von dieser Verfassung, man muss auch sagen, anders als 25 Jahre vorher, hat es ja jetzt ein Bundesparlament gegeben. Und am Schluss ist dann wie die Revisionsarbeiten sind dann wie vom Bundesrat und vom Parlament ausgegangen. Und dort ist es dann wirklich ausgehandelt worden. Man kann sich das vorstellen, wie halt auch mit wechselnden Mehrheiten sich in verschiedenen Fragen man sich am Schluss auf einen Verfassungsentwurf geeinigt hat. Und etwa 1869 haben die Arbeiten angefangen und dann hat man sich auf einen ersten, ziemlich ambitionierten Verfassungsentwurf geeinigt. Und wie gesagt, so viel Volksrecht hat es gegeben, der musste am Volk vorgelegt werden. Und 1872 war die Abstimmung und der erste Entwurf ist gescheitert. Der ist abgelehnt worden. Und zwar hat es eine Art eine unheilige Allianz gegeben. Also die katholisch-konservativen Kantone sind sowieso dagegen gewesen. Weil die Verfassung ist ein bisschen auch gegen sie gerichtet gewesen. Aber es hat eben noch eine zweite Gruppe gegeben, die dagegen war, nämlich die welschen Föderalisten. Das sind eher Reformierte gewesen. Die hatten Angst gehabt, zu viele Kompetenzen am Bund abzutreten. Die haben auf einmal gemerkt, wir sind eine Minderheit. Wenn der Bund mehr Kompetenzen überkommt, könnten wir unter die Räder gehen. Und die beiden Kräfte haben die abgelehnt. Aber die Ablehnung war relativ knapp gewesen. sodass die progressiven Kräfte gefunden haben, wir können es noch mal probieren, wir müssen ein bisschen schrauben. Und was hat man gemacht? Man hat dann den Entwurf so angepasst, dass die Welschen mit dem haben können leben. Und man hat wie am Bund auch ein bisschen weniger Kompetenzen gegeben, hat wieder ein bisschen mehr bei den Kantonen gelassen, ist den Welschen entgegengekommen, hat die ins Boot geholt, hat im Gegenzug Bestimmungen gegen die katholische Kirche noch verschärft, um quasi bei den Reformierten noch ein bisschen mehr Wut im Bauch zu produzieren gegen die. Und dann hat man es im zweiten Anlauf eben 19. April 1874, heute vor 150 Jahren, Volksabstimmung. Es gibt ein klares Volksja und auch von den Kantonen sagen 13,5 Kantone sagen ja, aber gegen die Stimmen mehr oder weniger von fast allen katholisch dominierten Kantonen.
Die Schweiz hat eine neue Verfassung. Was steht jetzt alles dort neu drin?
Fangen wir bei den Sachen an, die wir bis jetzt gar noch nicht erwähnt haben. Es hat zum Beispiel vorher kein richtiges Bundesgericht gegeben. Neu gibt es ein Bundesgericht in Lausanne. Auch das ist entgegengekommen an Tromos. Was wir auch nicht diskutiert haben, es wird zuerst mal die Volksschule obligatorisch in der ganzen Schweiz. An vielen Orten hat es es schon gegeben, aber einfach nicht überall so richtig. Sie muss auch gratis sein. Und die Bedingung ist, die Kantone müssen eine Volksschule organisieren, die nicht unter kirchlichem Einfluss ist. Dann haben wir, das haben wir erwähnt, das Zivilstandswesen wird eine Art säkularisiert. Es kommt zum Staat, die Friedhöfe kommen zum Staat, es gibt Zivilehe, also es ist nicht mehr der Pfarrer, der kann sagen, was, du willst da einen Reformierten heiraten? Geht gar nicht. Also das eine Art Zivilehe geht der kirchlichen Trauung vor. Das Militär, es gibt eine eidgenössische Militärgesetzgebung, zum ersten Mal so richtig. Die Handels- und Gewerbefreiheit wird erst jetzt als Grundrecht die Verfassung geschrieben. Dann gibt es auch bei der Justiz neben dem Bundesgericht noch eine wesentliche Änderung, dass man Todesstrafe verbietet. Allerdings interessant, 5 Jahre später wird sie wieder eingeführt, weil es irgendeinen abscheulichen Mord in Basel gegeben hat. Tut man sie dann wieder einführen, aber im Moment wird sie sehr schmal in der Schweizer Geschichte verboten. Und wie gesagt, Diskriminierung der Juden wird definitiv beendet, eigentlich, kann man sagen. Und dann gibt es mehrere sogenannte Kulturkampfartikel. Also der Staat greift ziemlich massiv in die Selbstorganisation der katholischen Kirche ein. Oder er verbietet ihr, dass sie neue Klöster aufmachen in der ganzen Schweiz. Er sagt, ein neues Bistum dürfen wir nur eröffnen, wenn wir, der Staat, euch vorher Bewilligung geben dafür. Und dann gibt es noch das Jesuitenverbot, das hat schon 1848 gegeben, das wird noch verschärft. Also das sind wirklich für die katholischen Kreise ist das natürlich eine massive Provokation. Und dann kommt das, was wir aus heutiger Sicht würden sagen, das ist wirklich das Herz dieser Verfassung. Das ist nämlich die Einführung von sehr schmal am fakultativen Gesetzesreferendum auf Bundesebene. Die Regel ist, wenn das Bundesparlament einen Bundesbeschluss oder ein Bundesgesetz verabschiedet, können 30'000 Bürger per Unterschrift eine Volksabstimmung erzwingen. Das ist wirklich der Quantensprung von 1874. Erst jetzt wird die Schweiz von einer repräsentativen Demokratie, wie man sie in ganz Europa heute kennt, zu dieser halbdirekten Demokratie, wie wir sie heute kennen.
Volksinitiative gibt es auch schon?
Die gibt es noch nicht. Die kommt dann etwa 17 Jahre später. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, aber der erste Schritt, die Einführung des Referendums, ist viel wichtiger, weil da geht ein ganzes neues politisches Feld auf. Oder das ist der entscheidende Punkt. Das wird dann wie mit der Initiative einfach 1891 wie noch ein bisschen weiterentwickelt.
Wie bedeutend ist jetzt die Revision?
Das haben wir 2 Spezialisten gefragt. Zuerst nochmal den Josef Lang, den Historiker und Politiker.
Die total revidierte Bundesverfassung hat die Schweiz demokratischer, sozialer, politisch und religiös liberaler gemacht. Zu den wichtigsten Errungenschaften gehört die Judenemanzipation, die aus einem christlichen Bundesstaat einen säkularen Bundesstaat gemacht hat, gehört zivile Entscheidungsrecht, eine konfessionell neutrale Primarschule, Gleichstellung der Neuzuzüger mit den Ortsbürgern, das Referendumsrecht, europäische Primär- sind die Abschaffung der Todesstrafe, der Arbeiterschutz, ökologische Bestimmungen wie das Waldgesetz und Verfassungsgerichtsbarkeit.
Die zweite Stimmung sieht es ein bisschen anders, oder?
Ein bisschen anders sieht es der Andreas Klei. Er ist Staatsrechtsprofessor und auch Verfassungshistoriker an der Universität Zürich. Er hat gerade diese Woche seine Abschiedsvorlesung gegeben. Er hat auch publiziert zu diesen Fragen und er sagt:
Gerade für die Sicherung der bürgerlichen Freiheit war die Verfassung alles andere als revolutionär. Sie hat nämlich gegen Akt vom Bund keinen gerichtlichen Rechtsschutz vorgesehen. Ferner hat sie sozusagen eine Art Protokoll vom Kulturkampf ab 1870 enthalten, in dem sie zahlreiche Kulturkampfbestimmungen, also Bestimmungen, die Katholiken Diskriminierung aufgewiesen hat.
Und da wird es interessant, und da treffen sich nachher auch wieder Joe Lang und Andreas Klei, weil was passiert ist, war das Gegenteil.
Genau, die Leute, die Politiker und auch die demokratisch-radikale Bewegung, die diese neue Verfassung geschrieben haben, haben wie Kraft von dieser direktdemokratischen Instrument wie unterschätzt. Oder? Weil interessanterweise wird genau das Referendum wird in der ersten Phase vor allem zur Waffe der katholisch-konservativen. Die organisieren in den folgenden Jahren regelrechte Referendumsstürme. Berühmt ist eine Abstimmung, wo man es vierhöckerige Kamel genannt hat, weil irgendwie vier Vorlagen gleichzeitig vor das Volk gekommen sind. Die haben also gegen alles, was so die progressiv, liberal, freisinnige Kräfte im Bundesparlament beschlossen haben, haben sie das Referendum ergriffen. Haben dann zum Teil vor dem Volk gewonnen. Und das ist so, nach 10, 15 Jahren hat so die herrschende Elite eben von dieser liberal-radikal-freisinnigen Parteifamilie gemerkt, hey, es geht nicht mehr, oder? Wir müssen die Katholiken besser einbinden, wir müssen die an Bord holen. Und das hat dann dazu geführt, dass 1890, also 16 Jahre nach der Verabschiedung von der 1874er Verfassung, ist dann der erste katholisch-konservative im Bundesrat gewählt worden, der Josef Zemp. Und später ist dann das Gleiche passiert. Später hat man auf die gleiche Art und Weise auch zum Beispiel die Sozialdemokraten müssen einbinden und so weiter. Und eigentlich hat die 1874er Verfassung noch auf sehr lange Frist eine Art bewirkt, dass wir zu dieser Konkordanzdemokratie uns haben können entwickeln, wo wir heute sind. Was heisst Konkordanzdemokratie? Dass alle grossen Parteien im Bundesrat sind, weil sonst sie können per Referendum blockieren. Und das ist eine wesentliche Folge, die in diesem Ausmass 1874 wahrscheinlich niemand vorausgesehen hat.
Für den Freisinn ein bisschen Eigengoal.
Ja gut, das ist zu vereinfacht, weil im Freisinn hat es zwar Kräfte gegeben, die für die, würde ich jetzt sagen, für die Demokratisierung gewesen sind, also die Radikalen, man würde heute sagen, die linksfreisinnigen Kräfte, oder? Das ist ja hier sehr eine breite Bewegung gewesen. Die Wirtschaftsliberalen, wie ein Escher und so, die haben das ja eigentlich nicht wollen, oder? Die haben das bekämpft, oder? Und ja, für die linksfreisinnigen Kräfte, wenn man es in rein in machtpolitisch denkt, könnte man es als Eigengoal bezeichnen, jawohl.
Oder als sehr visionär einfach, oder?
Ja, und auch sehr selbstlos vielleicht.
Ist denn jetzt das Datum, Markus, der 19. April 1874, die wahre Geburt von der modernen Schweiz?
Ich würde unter dem Strich trotzdem sagen, 1848 ist wichtiger. Aber es ist klar, so eine Konzentration auf ein Datum ist einfach historisch immer schlecht. Aber aus meiner Sicht ist 1848 der wichtige Schritt, weil er aus 25 Staaten einen Staat gemacht hat. 1848 kommt, würde ich sagen, der wichtigste Entwicklungsschub. Vielleicht kann man sagen, die Schweiz, die neue, moderne, junge, noch sehr junge Schweiz wird vielleicht jetzt erwachsen. Vielleicht könnte man es so sagen.
Und gewisse Mängel gibt es immer noch.
Ein wesentlicher Mangel ist, dass immer noch das Wahlrecht krass die grosse, die freisinnige Parteienfamilie bevorteilt. Das wird erst etwa 50 Jahre später mit der Einführung der Proporzwahl dann behoben, der Mangel. Und der Noch grösser Mangel ist natürlich schon wie 1848, auch 1874. Sorry, liebe Frauen, ihr habt nichts zu sagen in dieser 1874er Schweiz. Es ist auch in der ganzen Reform kein Thema, erneut nicht oder kaum ein Thema. Es geht noch mal 100 Jahre, bis dann auch quasi die Frauen Teil von dieser Demokratie werden.
Voilà. Markus, wann kommst du zum nächsten Jubiläum ins Studio?
Ja, also es gibt ja dann noch eine Totalrevision von der Bundesverfassung im Jahr 2000. Eigentlich wäre das nächstes Jahr, Vierteljahrhundert, neue Bundesverfassung. Ich glaube, dann machen wir den nächsten Podcast über die Verfassung.
Also bis bald. Danke, Markus.
Danke dir. Ciao, Philipp.
Das war es, unsere Folge zum Verfassungsjubiläum von 1874. Wir apropos haben eine Serie gemacht mit Markus Häfliger zur Entstehung der Bundesverfassung von 1848. Ich würde die allen sehr herzlich empfehlen und sie auch verlinken. Diese Folge von «Apropos» hat der Noah Fenn produziert. Das war es mit dieser Woche von unserem Podcast. Die Sendung wird moderiert von Mirja Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir auch noch von Tobi Holzer, von Sarah Spreiter und von Laura Bachmann. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Euch ein schönes Wochenende im Schnee, bei Kälte. Bis am Montag. Ciao zusammen.